Ja, wir beschäftigen uns auch immer mit den Geistesgaben. Immer 1. Korinther 12 wollen die Liste, die wir da finden, fertig machen. Und es ist sehr wichtig, dass wir studieren über die geistigen Gaben. Ich meine, Gott hat Geschenke für uns und danach sollen wir uns ausstrecken. Das sollen wir schätzen. Auf der anderen Seite brauchen wir auch Erkenntnis, wie wir die Geistesgaben ausüben können. Gott sei Dank, Gott lässt uns auch da nicht im Dunkeln, sondern sagt uns auch, welche Gaben es gibt und wie wir sie ausüben dürfen. Ist ja auch, man schenkt ja jetzt auch nicht irgendwie einen 12-Jährigen oder so ein Auto oder irgendjemanden und sagt, fahr damit, sondern nee, erstmal Führerschein machen, lernen, wie man damit umgeht und dann kann man auch sicher und gut damit fahren. Ich möchte die letzten drei Gaben hier durchmachen. Und zwar ist das im Vers 10, da steht in der Liste einem anderen, aber Weissagung, das hatten wir letztes Mal, Weissagung oder Prophetie und wie wir sie prüfen können, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen aber verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Also das sind die drei Gaben, die wir uns anschauen wollen. Erste ist die Gabe der Unterscheidungen der Geister. Also Unterscheidung. Unterscheidung ist ja was, worin wir eigentlich alle wachsen sollen. Unabhängig von der Gabe. Ich meine, alle Christen sollten ein Maß an Unterscheidung haben. Im Hebräer 5, Vers 14 steht zum Beispiel, die feste Speise ist für die Erwachsenen, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Also wir studieren Gottes Wort, wir lernen Jesus kennen, wie er ist, sein Charakter, was Gott uns sagt in seinem Wort, was richtig ist, was falsch ist. Wir erneuern unseren Sinn, wie es in Römer 12 heißt, und dann wachsen wir, haben geübte Sinne zur Unterscheidung zwischen dem Guten und dem Bösen. Also das ist was jeder Christ haben sollte. Keiner von uns sollte irgendeinem Irrlehrer auf den Leim gehen, der irgendwas lehrt, was gegen Gottes Wort ist. Oder irgendjemanden, der sagt, hey komm, lass uns irgendwas Unmoralisches machen. Oder ist schon okay, wenn wir das tun und es ist gegen Gottes Wort oder gegen Jesu Charakter. Also diese Art von Unterscheidung sollte jeder Christ haben. Darin sollte man wachsen. Ich glaube, dass diese Gabe der Unterscheidung was Besonderes ist. Ist auch interessant, dass es hier im Kontext gleich nach der Gabe der Weissagung oder nach der Gabe der Prophetie steht. Ich glaube, dass es bei der Gabe der Weissagung darum geht, Einsicht zu haben in den geistigen Bereich ein Stück weit. Etwas zu sehen mit den geistigen Augen, also jetzt nicht physisch zu sehen, zu spüren, was im geistigen Bereich abgeht. Als zum Beispiel in 2. Könige 6 gibt es diese Stelle, wo Elisa und sein Diener in einer Stadt waren und da war Krieg zwischen dem König von Israel und, ich glaube, dem König von Syrien, und der Herr hat dem Elisa die Offenbarung gegeben, die Angriffspläne offenbart von dem König von Syrien, und ich muss nicht die ganze Geschichte erzählen, am Ende hat der König von Syrien diese Stadt belagert und der Diener von Elisa, der hat es mit Angst zu tun bekommen. Und dann hat Elisa gebetet und gesagt, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Und da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah, und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Also er hat Einsicht bekommt in den geistlichen Bereich, und ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich wörtliche physische Kriegswagen waren, aber er hat zumindest ein Bild von den Heerscharen Gottes gesehen und gesehen, dass die mit uns sind, mächtiger sind als die gegen uns sind. Und das hat der Prophet auch gesagt, die mit uns sind, die sind mehr oder stärker als die gegen uns sind. Und so ähnlich ist diese Gabe der Unterscheidung. Du kriegst eine Einsicht in den geistlichen Bereich, was so im geistlichen Kampf auch abgeht. Also der Heilige Geist gibt uns eine Gabe, befähigt uns zu unterscheiden, ob zum Beispiel eine Lehre oder jetzt ein prophetisches Wort, das ist ja oft ein Wort in eine spezifische Situation hinein, in dem Sinn ein Wort, was über Gottes Wort hinausgeht, eine persönliche Situation, also Gott sagt dir nicht, Marianne, ich berufe dich, das und das zu tun, oder das und das will der Herr dir persönlich sagen. Es wird nie im Widerspruch zu Gottes Wort sein, also da haben wir wieder die allgemeine Unterscheidung, aber wenn so ein spezifisches Wort von Führung oder so in die Richtung kommt, wo man erstmal nicht sagen kann, ja, von woher kommt das? Das könnte ja meine Idee sein, das könnte vielleicht ein Angriff vom Feind sein sogar, der mich in die Irre führen will, oder vielleicht ist es Gott, der mich führen möchte. Und da schenkt Gott Unterscheidung. Oder auch von einem Tun. Irgendwer tut etwas und Gott schenkt ein Maß an Unterscheidung, wo du merkst, okay, das ist von Gott oder das ist nicht von Gott. Oder ich glaube auch in dem Sinn von Krankheit. Ich meine, wir lesen in der Bibel, manche Krankheiten haben wirklich eine geistige Ursache gehabt. Nicht alle. Ich meine, theologisch gesehen hatten alle Krankheiten letztlich eine geistliche Ursache, nämlich den Sündenfall. Da kommt das Ganze her. Aber in dem Dienst von Jesus sehen wir, dass manche Menschen krank waren, weil sie dämonisch belastet waren. In dem Sinn. Also denkt an diesen Jungen mit dem taubstummen Geist und die Jünger konnten den nicht austreiben und Jesus treibt ihn aus und war wieder alles okay. Auf der anderen Seite haben wir auch genügend Beispiele, wo Jesus so dieselben Krankheiten eigentlich einfach heilt. Das eine hat eine geistliche Ursache und da treibt Dämonen aus oder einen Geist aus. Auf der anderen Seite vielleicht dieselbe Krankheit, sieht äußerlich gleich aus, aber es hat eine physische Ursache, es ist schlicht und einfach eine Krankheit. Also auch dazu unterscheiden. Ich meine, manchmal ist es schwierig zu unterscheiden, ja, ist jemand psychisch krank, ist der schizophren oder sonst irgendwas, oder hat das eine geistliche Ursache, ist manchmal schwer zu unterscheiden. Und das schenkt der Heilige Geist, wenn diese Gabe da ist, Unterscheidung für die Ursache. Und ist eine schwierige Gabe in dem Sinn. Also gerade wenn es zu solchen Dingen kommt. Also das Schlechteste zum Beispiel, was du für jemanden machen kannst, der Schizophrenie hat, wo einfach die Chemie im Hirn, diese Botenstoffe oder Rezeptoren, was wie immer das genau funktioniert, weiß ich nicht, ich bin kein Psychiater, aber manchmal ist einfach, dass die Chemie durcheinander kommt und dann haben diese Leute Halluzinationen und ich habe mit Leuten zu tun gehabt, die sich ja, wie Dämonenbesessene fast benehmen. Und dann ist die Frage, ja, woher kommt das? Ja, wo irgendwo Gespräche mit sich selbst und also gerade wenn es jetzt so religiös beeinflusste Menschen sind, die vielleicht auch davor belastet sind. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn jemand einfach nur krank ist, versuchen, einen Dämon auszutreiben bei diesen Menschen. Weil bei denen ist diese Unterscheidung in dem Moment, wenn das aktiv ist, nicht da, ist es Realität oder ist es nur einfach eine Halluzination oder eine Vorstellung. Das heißt, wenn du da anfängst, Dämonen auszutreiben, ist das für die Realität und die verinnerlichen das dann und das kann sich dann verselbstständigen, dass die Leute dann rumrennen und denken, ich habe einen Dämon und sich noch geistig fertig machen. Also da kann man ganz, ganz großen Schaden anrichten. Deswegen muss man mit dieser Gabe der Unterscheidung auch ganz vorsichtig umgehen. Es ist keine Gabe der Vermutung. Nur wenn du weißt, dass du weißt, dass du weißt, weil der Heilige Geist dir so Klarheit gegeben hat, würde ich in dem Fall anfangen, einen Dämon auszutreiben. Sonst würde ich warten und beten und sehen, okay, um Heilung beten, sehen, ob es sich noch irgendwie anders bestätigt oder manifestiert oder sonst was, sondern dass ich der Experte bin in dem Bereich gar nicht. Ich muss sagen, sehe mich auch gar nicht wirklich so sehr danach, nach diesem Dienst. Aber okay, ich meine, solche Dinge begegnen uns und wir müssen auch nicht Angst haben davor. Gott ist eindeutig viel, 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 viel stärker als der Feind. Aber in solchen Situationen brauchen wir Unterscheidung. Oder der Herr hat uns auch gewarnt vor falschen Propheten, vor Wölfen in Schafspelzen. Jesus hat gesagt, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig sind sie aber reißende Wölfe. Und es ist ja oft so, dass der Satan im Verborgenen attackiert. Und die Bibel sagt uns, Dämonen oder Satan tarnen sich als Engel des Lichts. Nicht so mit den Hörnern, so offensichtlich, sondern es sieht oft super geistlich aus und diese falschen Propheten geben sich sehr geistlich und sie haben die Verbindung mit dem Herrn und dann ist 90% von dem, was sie sagen, klingt geistlich und ist wahr und ist gut und dann so hintenrum kommt dann das Falsche rein, deswegen sind sie so gefährlich, weil sie Schafspelze anhaben, ne? Sehen aus wie Schafe, erstmal. Wenn sie aussehen würden wie Wölfe, wäre es kein Problem, oder? Dann bräuchte man keine große Unterscheidung. Und in solchen Situationen. 1. Johannes 4, Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Und da gab er der Unterscheidung. Wenn Gott es schenkt, dann weißt du, da stimmt was nicht. Man kann nicht immer genau den Finger gleich drauflegen, aber du weißt, ach, da ist irgendwas von der anderen Seite im Spiel. Und wieder, man muss vorsichtig sein. Wir können uns auch irren. Wie mit jeder Gabe. Es ist göttlicher Aspekt, der Heilige Geist wirkt durch uns. Wie gesagt, alle Gaben sind dann nicht irgendwie losgelöst vom Heiligen Geist, sondern der Heilige Geist zeigt uns etwas auf, er schenkt uns Offenbarung in den geistigen Bereich. Auf der anderen Seite sind wir menschliche Werkzeuge, die nicht immer perfekt hören und perfekt so auf der Frequenz des Heiligen Geistes sind, deswegen vorsichtig. Ich würde auch in dem Fall nicht gleich loshauen. Sondern ich würde beten und ich würde wachsam sein. Wenn so jemand kommt, wo ich das Gefühl habe, stellen sich mir die Haare irgendwie so auf und ich habe so das Gefühl, ah, da stimmt was nicht, im Auge behalten. Aber ich würde ihm nicht gleich an die Gurgel springen oder ihn rauswerfen aus der Gemeinde. Ich meine, manchmal gibt Gott uns auch einfach diese Unterscheidung, um uns ins Gebet zu rufen und zur Wachsamkeit zu rufen. Also wirklich so ganz frontal angehen würde ich das wieder nur, wenn ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Manchmal ist es einfach so, dass du es hundertprozentig weißt. Auch im Kontext der Gemeinde, wenn die Gaben des Geistes ausgeübt werden und die Prophetien kommen. Im 1. Korinther 14, Vers 29 heißt, zwei oder drei andere lasst beurteilen. Auch die Gabe der Unterscheidung wieder reinspielen. Beurteilen, ob jemand besessen ist oder nicht, das hat man schon. Wie funktioniert die Gabe? Ja, kann man wieder nicht so pauschal sagen. Die Bibel sagt gar nichts drüber. Aber es wird wohl von Person zu Person unterschiedlich sein, wie der Herr zu dir spricht. Vielleicht bei einem einfach ein unwohles Gefühl in der Magengrube, beim anderen ist es mehr so dieses Wissen. Ich weiß, dass da was nicht stimmt. Eine Gewissheit vielleicht, dass was nicht stimmt, obwohl alles eigentlich okay und gut aussieht. Also wieder ein Stück weit subjektiv, persönlich, der Heilige Geist wirkt bei jedem mit seiner Persönlichkeit, entspricht auch. Müssen wir herausfinden, wie der Geist in unserem Leben redet. Ich glaube, wir sehen die Gabe ausgeübt in der Apostelgeschichte 5. Zusammen mit dem Wort der Erkenntnis. Als Ananias zu Petrus kommt, den Aposteln, und sagt, wir haben unser Geld verkauft und hier ist der ganze Kaufpreis. Und Er sagt dann zu ihm: Ananias, warum hat Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hat? Also er erkennt, dass der Teufel da im Spiel war und da seine Finger drin hat. Vielleicht auch Apostelgeschichte 8. Situation mit Simon, den Zauberer. Und er erkennt, da ist was falsch. Hey, du, der du voller Galle der Bosheit bist, glaube ich, sagt er. Apostelgeschichte 16, Vers 6. Es geschah, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine gewisse Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist hatte, welche ihren Herrn viel Gewinn brachte durch Wahrsagen. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach: Diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Also eigentlich eine gute Botschaft, gute PR. Hey, das sind die Leute, die euch die Botschaft von Gott verkündigen. Und das tat sie viele Tage. Und nicht jeder Wahrsager hat einen Wahrsagergeist in dem Sinn. Nicht alle Wahrsager haben dämonischen Einblick oder Offenbarung, ja, okkulte Offenbarung. Es gibt einfach viele, das sind vielleicht einfach Betrüger, die gute Menschenkenntnis haben und irgendwas daherlabern und die Reaktionen sehr gut beobachten können. Aber da war es offensichtlich, hat es eine geistliche Ursache. Und dies tat sich viele Tage. Und dann lernen wir hier Paulus aber tief betrübt oder erregt. Da war was in seinem Geist, was ihn betrübt hat oder erregt hat. Wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Weißt du, ob Paulus dieses Gefühl schon die ganze Zeit hatte, aber ob es klar war oder ob einfach hier, das ging tagelang so und dann war diese Gabe da und der Heilige Geist hat gesagt: Okay, jetzt ist es zu Ende hier, diese Werbung von der Gegenseite. Jetzt ist Schluss, und er hat ihm diese Unterscheidung gegeben und er befiehlt diesem Geist auszufahren.
Wenn es nicht passiert wäre, dann wären sie auch nicht ins Gefängnis gekommen und dann wären diese Mauern auch nicht eingestürzt nach dem Lobgesang. Das ist ja alles in der Folge. Irgendwo hat es doch alles immer einen großen Zusammenhang. Die einzelnen Begebenheiten.
Ja. Und der Geist, Gott, ist souverän. Er teilt aus, wie er will. Ich glaube auch nicht, dass einer, der einmal diese Unterscheidung hatte, sie immer hat. Ich denke, es gibt Leute, die dann größere Sensibilität haben als andere. Aber ich denke, dass im Prinzip kann Gott jedem von uns diese Gabe geben für eine bestimmte Situation, wenn er was aufzeigen will. Wichtig ist, es ist keine Gabe der Verdächtigung. Da müssen wir ganz vorsichtig sein. Da können wir Menschen großes Unrecht antun. Ne? Das ist eine Gabe, die sehr viel Reife erfordert und sehr viel Feingefühl. Weil wenn wir falsch liegen, können wir sehr viel kaputt machen. Mit der Gabe, ist offensichtlich. Diese Gabe ist auch nicht dazu da, um anderen unsere Meinung aufzudrücken. Und sozusagen hier übergeistlich ist nicht irgendwie so ein eine Gabe der Verdächtigung oder der Kritik, so Kritiksucht, so ein Richtgeist, hier die Leute zu verdammen und zu sagen, du bist von der Gegenseite, weil du nicht ganz meiner Meinung bist oder sowas. Das wäre Missbrauch von dieser Gabe. Also wir müssen sehr vorsichtig umgehen. Erstmal weiter beobachten, wenn sie ganz klar ist, weiter beten um Bestätigung. Aber es ist eine geistige Gabe, letztendlich eine Gabe, die Gott seiner Gemeinde gegeben hat, um die Gemeinde zu beschützen. Gibt es da noch irgendwie Fragen dazu oder hat wer ein Erlebnis dazu? Ich muss sagen, ich bin nicht einer, der da eine super starke Gabe hat. Also ab und zu habe ich das, wo ich einfach merke, irgendwas ist da faul, da stimmt was nicht. Aber es gibt Geschwister bei uns, die da viel sensibler sind. in dem Bereich. Und das ist gut, wir sind ein Leib. Es hat nicht einer alle Gaben. Da ergänzen wir uns, da müssen wir zusammen werden.
Ich glaube, vor 20, 30 Jahren war da eine starke Bewegung und da wurde viel Missbrauch getrieben in diesem Bereich. Also wurde viel manipuliert und das war auch gar nicht so echt. Also wir hatten schon Erfahrungen da mitgemacht und das war auch nicht dann von Gott gewollt und irgendwie ist es dann auch auseinandergelaufen oder auseinandergegangen, weil einige das halt auch missbraucht haben und hinter jedem, ja, irgendwo so dann hinter jeder so einen Dämon auch gesehen haben und dann geschrien und gebetet und das war ja da in den 80er Jahren. Ja, das ist dann aber wieder abgeebbt. Also da, es war so eine Phase, wo das ganz stark im Kommen war und ja, und dann eben halt, wo das halt auch nicht in der Art und Weise gebraucht wurde, wie es hätte sein sollen eigentlich. Aber wenn man so sensibel war, dann hat man schon gespürt, das kann nicht stimmen, da ist irgendwas faul.
Ja, weil die Menschen, die waren fix und fertig in jemand, wenn man so in sich hineinschreit. Wenn du gar nicht so den Eindruck vielleicht hast, oder also ich wollte die Person nicht sein, die da auf dem Boden gelegen ist. Und
die haben eingeschrien auf den armen Kerl dann.
Ja, ja. Und das hat gar nicht gepasst, das hat gar nicht zusammengepasst.
Für die Person hat gar nicht gepasst, weil das eine ganz ruhige Person war.
Ja. Ja. Und dann wiederum
also die haben Boden lag.
Das mitgekriegt, dass sich dann ja auch so Personen, also gekrümmt und gewunden haben, dass man meinen konnte, das wäre so. Also das ist ganz suspekt gewesen zum Teil.
Also es gibt ganz komische Erfahrungen, das habe ich auch in meiner Anfangszeit so gemacht, da war ich ja mehr so in diesen charismatischen Kreisen auch drin. Ja, wie gesagt, der Teufel tarnt sich auch als Engel des Lichts manchmal und wenn Christen, sag ich mal, so für manipulative Dinge offen sind oder so dieser Hype, diese Wellen daherkommen, ich glaube, der Teufel spielt damit. Ich meine, ich habe erlebt, wie so im katholisch-charismatischen Lager dann die versucht haben, im Namen Marias irgendwelche Dinge auszutreiben und da waren auch Manifestationen und was weiß ich für Dinge da. Und ja, der Teufel spielt damit, der hat seine Freude damit. Ne?
Wenn ja, ja.
Aber deswegen muss es am Wort basiert sein. Ne? Ist es biblisch, dass Christen besessen sein können von Dämonen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass jemand, der bewohnt ist vom Heiligen Geist, dass da noch ein Dämon drin lebt und den beherrschen kann.
Ja,
ich glaube, der kann angegriffen werden, können wir alle, aber wenn wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist, wenn ich die Bibel lese, Jesus hat immer zuerst die Dämonen ausgetrieben und dann hat er gesagt, okay, und jetzt ist wichtig, dass was anderes reinkommt, sonst kommt was zurück. Ne? Aber wenn der Heilige Geist da ist, dann, und da wurde ganz viel Missbrauch auch, dann Dämon der Fresssucht und Dämon der Lust oder so Dinge, die die Bibel eindeutig dem Fleisch zuordnet. Ich meine, es wäre ja auch super einfach, ne? Wäre super, wenn ich einfach meine Völlerei überwinden könnte, dadurch, dass ich mal schnell sage, hey, du Dämon der Fresssucht, geh raus und dann ist alles okay und ich habe keine lustvollen Gedanken mehr und so. Das sind ganz andere... Das muss ans Kreuz, das sind ganz andere Prozesse der Heiligung. Aber da wurde ganz viel Missbrauch getrieben. Ein bisschen was von dem habe ich auch mitgekriegt. Und Gott sei Dank ist es wieder abgeebbt. Aber nichtsdestotrotz wissen wir, dass es eine geistliche Welt gibt und dass es dämonische Personen gibt und den Teufel. Und ja, auch da Unterscheidung. Ich denke manchmal... In diesen Szenen wäre es gut gewesen, wenn einer da gewesen wäre, der diese Gabe der Unterscheidung gehabt hätte und sich getraut hätte zu sagen, hey, das ist der totale Mist, obwohl er gerade alle denkt, ihr seid super geistig drauf. Vielleicht hatte ja der eine oder andere auch ein total ungutes Gefühl dabei, aber hat sich nicht getraut zu sagen, weil alle hier gedacht haben, das ist jetzt das super Geistliche und das super Tolle.
Also, ja, dann war auch noch, also eine Begebenheit, die habe ich mir so immer schon noch gemerkt, wo es dann mal ganz dramatisch wurde und die Person, die das am meisten ausgeübt hat, dann geschrien hat, also raus, 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 also zu der Person irgendwie was raus. Und dann sehe ich bei der Person Hörner wachsen. Das, ich war damals ja noch gar nicht irgendwie beteufelt oder so. Und ich habe das gesehen, wie bei...
Der geschrien hat.
Ja, der geschrien hat. Und es war nur ein Bild, aber ich habe immer gemerkt, das war so deutlich zu sehen.
Vielleicht hat Gott dir auf die Art und Weise hier eine Unterscheidung gegeben, zu sagen, hey, das, was da gerade abläuft, ist nicht vom Heiligen Geist inspiriert, sondern von der anderen Seite.
Ja, es war so dramatisch.
Redet ja sehr unterschiedlich zu uns.
Ja, muss man schon aufpassen, wo man dann hineingeraten kann. Also das ist sehr gefährlich. Aber wie gesagt, das ist schon ewig her jetzt.
Ja, die Gemeinde wurde gespalten dadurch.
Ja, dadurch auch.
Dann ging dann auseinander. Leiter und Pastor. Es gab dann zwei Gruppen.
Es ging dann auseinander.
Die waren ganz weg, wissen wir da noch da.
Ja, das hat viel Unheil angerichtet. Und ich meine, wir müssen eigentlich immer nur fragen, was würde Jesus tun? Würde Jesus schreien?
Ja, würde Jesus so nicht reinschreien, wo Boden liegt?
Ich glaube, Jesus, wenn er Dämonen ausgetrieben hat, war...
Raus
mit dir.
So wie man es mit Kindern macht. Du brauchst gar nicht viel reden. Ja,
ja. Musst nicht brüllen, brauchst keinen hochroten Kopf. Ich glaube nicht, dass Jesus da...
Nee.
Raus, 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 irgendwie so.
Ja,
das kann ich mir schlecht vorstellen. Ich meine, er hatte Autorität und dann ein Wort und es war gut. Naja, ich glaube aber eben, viel häufiger kommt diese Gabe wirklich vor, wenn es geht, in diesem Kontext Prophetien zu unterscheiden. Solche Dinge, seine Gemeinde. Beschützend. Will noch irgendwer zu der Gabe was erzählen oder noch fragen?
Ich meine,
oder?
An den Früchten kann man es erkennen.
Genau, an den Früchten kann man es erkennen.
Anschließend, weil ich habe Kinder gesehen im Video über eine koptische Kirche in Kairo und der Pastor, oder ich weiß nicht, wie sie sich nennen.
Also ein Priester wahrscheinlich.
Priester, ja. Er hat die Dämonen ausgetrieben. Ich meine, der hat nicht geschrieben, oder war nicht so, wie ich ihm erzählt hast, aber er hat mit den Menschen, mit den Dämonen gesprochen, hat sie bei Namen genannt. Mhm. Und dann die Personen, gut, die haben komische Bewegungen gemacht, das war ein innerer Kampf. Mhm. Aber dann war es okay, dann hast du wirklich gesehen, die waren frei. Ich meine, ob es tatsächlich so war, ich habe das nur auf Video gesehen. Das weiß man nicht, aber ich würde sagen, an den Früchten erkennt man, ob eine geheilt wurde oder nicht. Ja.
Ja. Ich glaube aber, wahrscheinlich waren das dann keine Gläubigen, die da befreit wurden. Wahrscheinlich waren das. Gut, vielleicht waren
das sogar Moslems, die dahinter
Das kann ich mir vorstellen. Ne? Also, dass es Besessenheit gibt, steht ja ohne Zweifel, ne? Wenn man die Bibel lesen.
Also, das kann ich mir auch vorstellen.
Ich zweifle nur stark an, ob wirklich wiedergeborene, versiegelte Christen besessen sein können, in dem Sinn.
Ich meine,
wenn wir von Besessenheit reden, geht es ja eigentlich darum, dass eine dämonische Person wirklich die Kontrolle übernimmt über einen Menschen. Also eigentlich ist es eine Herrschaftsfrage. Und ich meine, ganz klar, wir können angegriffen werden und es gibt ja unterschiedliche Worte, belastet, wie Leute das nennen wollen. Aber ich glaube nicht, wenn ich von Jesus erkauft bin, versiegelt bin mit dem Heiligen Geist, unter seiner Herrschaft stehe, dass er zulassen wird, dass jetzt eine Person von der anderen Seite die Kontrolle übernimmt über mich. Also das, was wäre das für ein Vater? Ne? Er sagt, wenn ihr dir euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater denen Gutes tun? Ne? Wird einer, der um Brot bitten, eine Schlange geben? Und also das kann ich mir schwer zu vorstellen, dass Gott es zulässt. Aber ist vielleicht auch ein heißes Thema. Gut, sonst unterhalten wir uns über die nächste Gabe. Einem anderen aber verschiedene Arten von Sprachen oder Zungen. Worum geht's bei der Zungenrede? Also, wir kennen ja die Bibel, wo es vorkommt. Apostelgeschichte, Heiliger Geist fällt auf die Jünger und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Also Apostelgeschichte 2, 4 bis 6, ich lese euch das mal vor. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Als sie aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Oder bei der Bekehrung der ersten Heiden, Apostelgeschichte 10, Verse 44 bis 46. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Große Diskussion ist ja, müssen alle in Sprachen reden oder alle geisterfüllten Christen in Sprachen reden? Ich glaube, können wir mit Nein beantworten. 1. Korinther 12, Vers 30, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus. Vorsager haben alle Wunderkräfte und ich glaube, die Antwort ist nein, es sind rhetorische Fragen. In der Apostelgeschichte sehen wir fünfmal, als die fünf Beispiele, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo Christen mit dem Geist erfüllt werden. Drei Situationen wird erwähnt, dass sie in Sprachen reden, in zwei Situationen wird es nicht erwähnt. Also ich glaube, wir können von der Bibel her nicht sagen, jeder geisterfüllte Christ muss in Sprachen reden, oder manche gehen sogar noch weiter und sagen, jeder Christ, also wenn du nicht in Sprachen redest, dann bist du gar nicht echter Christ. Ich glaube, das ist zu weit. Ich persönlich glaube, dass es eine Gabe ist, die Gott gerne schenkt, weil es zur Auferbauung von uns selbst ist und wir uns danach ausstrecken. Ich denke, es ist eine Gabe, die Gott gerne gibt, aber ich glaube, wir können biblisch das nicht festlegen und sagen, jeder Christ oder jeder geisterfüllte Christ muss in Sprachen reden oder das ist das Zeichen, dass jemand vom Heiligen Geist erfüllt ist. Nee, ist es nicht. Was ist das Zeichen für einen geisterfüllten Christen? Woran erkennt man den?
An Früchten.
Genau, die Frucht des Geistes. Liebe letztendlich. 1. Korinther 13. Ist ja auch kein Zufall, dass es zwischen 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14 steht. Und da steht, wenn ich in Sprachen der Menschen und Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein dönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Viel Lärm um nichts. In 1. Korinther 14 wird viel über diese Gabe gesprochen. Und im Vers 2 wird gesagt, wer in einer Sprache oder Zunge redet, redet nicht zu Menschen, sondern Gott. Bei dem Pfingstereignis hat es geheißen, sie verkündeten die großen Taten Gottes, also haben Gott gepriesen, offensichtlich. Also eine Sprachenrede sind Worte in einer Sprache, die du nicht verstehst. Manchmal sind es irdische Sprachen. Die Frau von Chuck Smith, glaube ich, spricht in Französisch, obwohl sie nie Französisch gelernt hat, wenn sie in Sprachen spricht. Wir lesen hier aber auch von Sprachen der Engel. Wenn ich in den Sprachen der Engel rede und keine Liebe habe, dann bin ich ein tönendes Erz. Auf jeden Fall ist es eine Sprache, die derjenige, der spricht, das nicht, die nicht versteht. In der Apostelgeschichte 2 haben wir gelesen, sie wurden mit Heiligen Geist gefüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Also sie haben geredet, der Heilige Geist zwingt niemanden, in Sprachen zu reden. Ich denke, er kann man so aufs Herz legen. Aber du musst selber reden. 1. Korinther 14 sehen wir auch, wo er sagt, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Mit Sprachen ist es genauso. Also jemand, der die Gabe hat, fängt an zu reden, eine bewusste Entscheidung, und kann auch aufhören oder kann es zurückhalten. Also du redest, aber wie der Geist dir gibt, auszusprechen. Also du sprichst, aber der Geist gibt dir die Worte ein. So funktioniert die Gabe. Wie gesagt, Sprachenrede ist immer an Gott gerichtet. Wird immer ein Lobpreis sein oder Gebet oder ein Dankgebet. Ist eigentlich eine Gabe, die uns für unser Gebetsleben gegeben ist, die uns hilft, mit Gott zu kommunizieren.
Ein bisschen aus der Linie, dass du im Gebet, wenn einfach ja, der Verstand jetzt nicht mehr so aktiv ist, du kannst trotzdem in Sprachen weiter, also beten, dass dein Geist ist ja immer noch aktiv und betet ja. In anderen Sprachen. Du musst es ja nicht, Gott versteht es ja dann.
Ich meine, es ist in gewissem Maß beleidigend für unseren Verstand. Ich glaube, fast jeden, der die Gabe zum ersten Mal kriegt, der zweifelt vielleicht sogar ein bisschen und denkt sich, ah, es kommt mir komisch vor, es kommt mir manchmal vielleicht sogar ein bisschen töricht vor, oder ich weiß nicht, wie es euch, wer die Gabe hat und wie es euch damit gegangen ist, zuerst mal, man gewöhnt sich dann dran. Aber ja, genau, Gebetsleben. Oft ist es ja so, dass man in der Anbetung ist und dir fehlen die Worte. Wir haben gesungen, du bist unbeschreibbar, wunderschön, Herr, meine Worte reichen nicht. Ist ja so, manchmal haben wir so dieses Gefühl, ich möchte Gott eigentlich mehr sagen und mir fehlen aber die Worte. Und dann, wenn du diese Gabe hast, kannst du Gott anbeten und preisen in dieser Sprache, die er dir gegeben hat. Also der Heilige Geist betet durch dich im Prinzip. Dein Geist mit dem Heiligen Geist betet Gott an und preist, singt vielleicht sogar in einer anderen Sprache. Oder auch Fürbittegebet. Manchmal wissen wir nicht, wie wir für eine Person beten können. Wir wissen, irgendjemand, da ist echt ein Problem und der braucht Gebet, aber ich weiß nicht, wie ich beten kann. Oder manchmal sind die Situationen ja so verrückt und so ein Chaos. Manche Leute machen ja so ein Chaos aus ihrem Leben durch Sünde. Und du denkst, ich weiß gar nicht, wie ich beten soll. Wie kann das wieder heil werden? Wo fange ich an? Und auch dann kann ich in Sprachen beten, weil Gott weiß es und Gott kann, der Heilige Geist kann durch uns für eine bestimmte Sache beten, obwohl wir es nicht verstehen. Also wir sagen dann was, was wir selber nicht verstehen, aber es ist trotzdem Gebet. Ich finde, es ist auch eine schöne Hilfe, ausdauernd zu bleiben im Gebet. Also mir geht es sehr oft, dass ich so an diesen Punkt komme, wo ich eigentlich beten will, aber dann auch sehr schnell an den Punkt bin, wo mir nichts mehr einfällt oder okay, für die konkrete Sache, und vielleicht habe ich auch nicht so viele Informationen, dann kann ich trotzdem weiter beten in Sprachen. Also das ist eine Funktion. Gott hilft uns im Gebet. Lobpreis, Fürbitte, diese Dinge. Und dann ist es aber auch, hat es einen Effekt auf uns selbst. In 1. Korinther 14, Vers 4, da steht, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wir werden jetzt in Kapitel 14 sein, einige Verse, wenn ihr mitlesen wollt, könnt ihr das aufblättern. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Ich glaube, das ist die eine Gabe, die vor allem nicht zur Auferbauung der anderen da ist, sondern zur Auferbauung für unser persönliches Gebetsleben, für meine persönliche Beziehung. Und wenn ich aufgebaut wäre, dann baut das auch wieder den Leib auf. Das rüstet mich ja zum Dienst auch. Lass uns vielleicht mal zusammen reden, lesen. 1. Korinther 14, die Verse 18 bis 19. Da sagt er, Paulus, ich danke Gott, ich rede mehr in einer Sprache als ihr alle, aber in der Versammlung will ich lieber 5 Worte reden mit meinem Verstand, auf das ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in einer Sprache. Die keiner versteht. Und da, wir lesen nachher vielleicht mal das ganze Kapitel durch, das ganze Argument, also sagt, wenn ich in einer Sprache rede, die nicht mal ich verstehe, und die anderen auch nicht, dann ist es nicht aufbauend für die anderen, ja, weil ich denen ja nichts weitergeben kann, die kriegen ja nichts mit. Aber Paulus sagt, ich rede mehr in der Sprache als ihr alle. Ich rede viel in Sprachen, sagt der Paulus, aber gleichzeitig sagt er, wenn ich in der Gemeinde bin, dann will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, als 10.000 Worte in der Sprache. Das sagt mir, dass Paulus vor allem in seiner persönlichen Gebetszeit in Sprachen geredet hat oder für sich persönlich als laut in der Gemeindeversammlung. Also Sprachen und Zungen oder Zungen ist eine persönliche Gebetssprache, die nicht gelernt wurde, ist auch nicht zur Kommunikation mit Menschen da, sondern zur Kommunikation mit Gott. Es kann eine wirkliche Sprache sein, die man nie gelernt hat, aber es kann genauso eine Sprache sein, die himmlische Sprache, sagen die Leute manchmal, Sprache, die wirklich nur Gott versteht und kein Mensch zumindest, wenn ich in Sprachen der Engel rede, aber keine Liebe habe. Wichtige zu verstehen ist, dass Gott spricht, aber es ist nicht so, dass Gott über dich kommt und dich zwingt, etwas zu tun. Es ist unter deiner Kontrolle. Also alles, was so außer Kontrolle ist, ist eigentlich ein bisschen fragwürdig. Das ist nicht so, wie der Heilige Geist wirkt, im Normalfall. Sie fingen an, in Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen eingibt. Aber auf der anderen Seite, also wir wollen es nicht manipulieren und irgendwie pushen. Ich glaube auch nicht, dass es wirklich wertvoll ist. Manche praktizieren das so und zu sagen, okay, sag mal schnell schalala, 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 irgendwas. Und dann sprich einfach weiter, was irgendwie kommt, versuchen Leute so zu lernen, anzuleiten. Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Hier versuchen aus dem Fleisch irgendwas zu produzieren. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein Glaubensschritt. Wenn es dir am Herzen liegt und es so aus dir rauskommen will, dann ist es ein Glaubensschritt an dir, es zu tun. Du bist der, der spricht. Also der Geist wird dich nicht vergewaltigen in dem Sinn oder dich zu was drängen, was du selber nicht tun willst. Und du redest, obwohl du schweigen willst. So wird es nicht sein. Also es ist eine Ausgewogenheit. Nicht irgendwie manipulieren oder was produzieren, was vielleicht nicht da ist oder was nachahmen oder nachsprechen, was der andere spricht, der die Gabe hat, sondern ja, wenn es Gott gibt, dann gibt es Gott. Wenn es nicht gibt, dann können wir es, glaube ich, auch nicht produzieren. Auf der anderen Seite, wenn der Heilige Geist dich dazu drängt oder da ist was, du spürst, okay, da will Gott was tun durch mich, dann musst du deinen Mund aufmachen und einfach anfangen zu reden. Selbst wenn es dir beim ersten Mal vielleicht total töricht vorkommt und total komisch und ungewohnt vorkommt, weil es ist ja ungewohnt, haben wir ja noch nicht gemacht bis dahin. Also du sprichst Worte aus, die der Geist dir eingibt und vertraust drauf, dass es genau die Worte sind, die der Herr auch hören will. Vers 14 im Kapitel 14. Denn wenn ich in einer Sprache bete, also wieder Gebet, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Also mein Geist betet, inspiriert von dem Heiligen Geist, ich kann es nicht verstehen. Aber dieser Lobpreis, dieses Gebet steigt in meinem Innern zu Gott auf. Und das ist eine wunderbare Gabe, eine wertvolle Gabe. Ich habe die wirklich auch schätzen gelernt, bereichert deine Kommunikation mit Gott. Und es erbaut dich, es stärkt dich. Hauptzweck ist für die persönliche Gebetszeit. Oder ich bete oft, wenn wir einfach Lobpreiszeit haben in der Gemeinde, bete ich eigentlich fast jedes Mal auch in Sprachen. Für mich persönlich. Manchmal ist es so, dass manchmal singt mir ein Lieder und das kommt vom Herzen. Manchmal ist es so, dass mich ein Lied jetzt, okay, wenn man es jetzt zum 10. Mal wiederholt, ist man manchmal zu viel. Und ich denke mal, okay, das ist jetzt nicht mehr, dann singe ich nicht mit, sondern bete einfach während der Zeit in Sprachen, für mich persönlich. Es gibt aber auch einen Platz dafür, in den Zusammenkünften mit den anderen Gläubigen laut in Sprachen zu beten. Aber dafür gibt es eine besondere Regel. Also wenn wir zusammenkommen, unsere Gaben sozusagen öffentlich ausüben, dann ist der Zweck ja nicht, oder der Fokus nicht darauf, mich persönlich zu erbauen, sondern den Leib zu erbauen, andere zu erbauen und anderen was weiterzugeben und ihnen zu dienen. Und wenn ich mich jetzt hinstelle und laut in der fremden Sprache bete, die niemand versteht, dann ist es fruchtleer, dann hat niemand was davon, das erbaut niemanden, das macht keinen Sinn in der Versammlung. Deswegen heißt es in 1. Korinther 14, Vers 27 und 28, wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zwei oder höchstens drei und nacheinander und einer lege aus. Da haben wir jetzt die dritte Gabe. Das ist so eine Zwillingsgabe eigentlich, die gehören zusammen. Die letzte Gabe in unserer Liste in 1. Korinther 12. Die Gabe der Auslegung der Sprachen. Also höchstens zwei oder drei in Sprachen reden und auch nur, wenn ein Ausleger da ist. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Versammlung, rede aber für sich selbst und Gott. Das können wir ja immer tun. Kannst du immer leise selber in Sprachen beten. Macht keinen Sinn, es laut zu tun, wenn die anderen nichts davon haben. Das erbauen nicht.
Gott wird sie hören, steht bei mir.
Also laut in Sprachen beten, wenn wir zusammenkommen, nur wenn jemand da ist, der eine Gabe der Auslegung hat. Also entweder jemand vielleicht, der die Sprache versteht, wenn es eine irdische Sprache ist, oder jemand, der wieder diese übernatürliche Gabe der Auslegung hat und es übersetzen kann, dann für uns. Und das ist die dritte Gabe, die wir uns anschauen, Gabe der Auslegung, eine übernatürliche Fähigkeit, eine Sprache, die man eigentlich selber nicht versteht, auszulegen. Und diese Auslegung der Sprachenrede wird immer ein Gebet sein oder ein Lobpreis zu Gott. Wer in einer Sprache betet, redet nicht zu Menschen, sondern er redet zu Gott. Das ist der Unterschied zu der Prophetie. Prophetie, wer weissagt, hier 1. Korinther 14, Vers 3, wer weissagt, redet zu den Menschen, zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Aber wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer weissagt, erbaut die Gemeinde. Ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber, dass ihr weissagt. Wer weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Ich glaube nicht, dass er sagt, die eine Gabe ist wichtiger oder wertvoller als die andere, aber in dem Kontext von Zusammensein in der Gemeinde hat der, der die Gemeinde verstehbar aufbaut, größeren Wert als der, der es nicht tut. Aber wenn ein Ausleger da ist, dann kann es genauso erbauend sein, wenn ich das Gebet, was der Geist, sagen wir, der Marianne eingegeben hat, in Sprachen, wenn ich das verstehen kann und diesen wunderbaren Lobpreis oder dieses wunderbare Gebet, was wirklich das ausdrückt, was der Geist gerade durch sie beten will, dann kann das auch sehr erbauend sein. Aber wer in der Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern redet zu Gott. Und ich glaube, da herrscht viel Verwirrung. Also in den Kreisen, wo ich mich bekehrt habe, war es öfter mal so, dass einer laut in Sprachen gebetet hat und dann kam irgend so eine Auslegung, meine lieben Kinder, bla bla bla, und eigentlich so ein prophetisches Wort oder eine Ermutigung.
Da muss man auch dann wieder noch unterscheiden können, Auslegung aus dem Fleisch oder aus dem Geist. Also dass man das auch noch differenzieren kann. Also wenn jemand quasi sich als Ausleger und der legt dann im Fleisch aus, dann merkt ein anderer, der im Geist ist, ist dann auch nicht echt.
Also das müssen wir auch prüfen wieder.
Man muss es auch wieder prüfen.
Alles prüfen.
Weil es ist auch durch den menschlichen Kanal und der kann ja auch irgendwie, wer weiß, man kennt die Menschen ja auch nicht so, klar, was da alles für Motive mitspielen oder
ja, ich meine, gerade sind ja diese spektakulären Gaben, die wunderbar dazu geeignet sind, sich in Szene zu setzen und eine Show zu machen. Und manchmal ist das auch die Motivation. Genau. Merkt man meistens, also bis auf den einen, der das tut, der denkt sich, alle denken, ich bin geistlich und die alle denken sich, oh Mann, was sieht denn der für eine Show ab? Ne? Ja. Aber da sind wieder die gefragt, die Unterscheidung haben, eben natürliche Unterscheidung vom Wort Gottes geprägt, Charakter Jesu geprägt oder auch diese Gabe der Unterscheidung vielleicht sogar. Aber wenn Gott eine Prophetie gibt, wenn Gott zu uns reden will, dann wird er das immer in der Sprache tun, die wir verstehen. Macht ja keinen Sinn, warum, wenn er zu uns reden will, warum soll er in der Sprache reden, die wir nicht verstehen? Also eine Auslegung der Prophetie, also eine Prophetie wird immer verständlich sein, ist für die Menschen. Sprachengebet ist immer ein Gebet zu Gott. Ich glaube nicht, dass es unbedingt immer im Fleisch ist, wenn das passiert, dass jemand laut in der Sprache redet und dann kommt so ein prophetisches Wort. Ich glaube, es könnte sein, dass einer in Sprachen redet und dann bekommt ein anderer ein prophetisches Wort. Aber das ist nicht die Auslegung der Sprachengabe, sondern vielleicht wurde der, dadurch, dass der Geist hier am Wirken ist, inspiriert und traut sich auch was auszusprechen. Aber dann müssen wir eigentlich sagen, okay, dann lasst uns noch weiter warten. Wir warten noch immer auf die Auslegung der Sprache. Ja. Lass uns darum beten. Und Gott sagt ja ganz konkret dem, dass der die Sprachengabe hat, dann auch konkret beten soll, dass er die Gabe der Auslegung bekommt. Oder auch die anderen können beten. Und wenn das kommt, ist schön. Wenn es nicht kommt, dann müssen wir sagen, oder der die Versammlung gerade dann leidet, sagen, okay, ist heute niemand da, Gott gibt diese Gabe der Auslegung, heute nicht, dann lassen wir es mit dem Laut in Sprachen beten, für heute. Weil es nicht auferbaut. Also wenn kein Ausleger da ist, so schweige er in der Versammlung, rede aber für sich selbst zu Gott. Und im Normalfall, wenn wir wirklich sensibel sind für den Heiligen Geist, wird Gott jemanden auch wirklich nur so aufs Herz legen, laut in Sprachen zu beten, wenn einer da ist, der es auslegen kann. Aber ist auch in der Prozess, wir sind nicht perfekt, also ist auch nicht schlimm, wenn mal das passiert und dann kommt die Auslegung nicht, aber dann müssen wir sagen, okay, dann, aber bitte stopp, jetzt sollen wir nicht 10 Minuten hier laut in Sprachen beten, weil wenn niemand anderer was davon hat, dann ist das gerade nicht dran. Also, um die Gabe beten. 1. Korinther 14, Vers 13. Darum, wer in einer Sprache redet, bete, auf dass er es auslege. Und wenn nicht, dann kein Stress, jemand ist perfekt, aber dann war es halt nicht dran. Vielleicht traut sich ja auch der die Auslegung hätte, auch nicht. Lassen wir uns davon nicht aus der Ruhe bringen. Wir können einfach sagen, ist halt nicht dran heute. Und dann kann der schweigen, der laut Gebet hat in der Sprache und muss sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Also zusammenfassend, diese drei Gaben. Oder erstmal die Gabe, die wir hier in 1. Korinther 14 sehen. Erste ist Prophetie, also Gottes Wort in eine konkrete Situation hineingesprochen. Durch ein prophetisches Wort spricht Gott zu uns. Und dann, es wird geprüft durch die Gabe der Unterscheidung. Und dann ist dieses Sprachengebet, ist eine Gebetssprache von Gott. Das heißt, wir sprechen zu Gott in einer Sprache, die wir nicht verstehen. Vor allem für unsere persönliche Gebetszeit. Und wenn es in der Gemeinde ist, wenn wir zusammenkommen, in der Versammlung, dann bitte nur laut, wenn auch einer da ist, der es auslegen kann. Und dann gibt es die Gabe der Auslegung der Sprachen, das ist genau zu dem Zweck. Ich persönlich habe das noch nie erlebt. Ich habe mich weder gedrängt dazu gefühlt oder inspiriert, laut zu beten in Sprachen in der Versammlung, noch habe ich jemals die Sprache der Auslegung ihr habt. Also dazu kann ich gar nicht viel sagen aus eigener Erfahrung. Ich habe es erlebt, wo jemand anderer das bekommen hat, die Auslegung, und das habe ich erlebt, also, aber persönlich kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Ist wieder so eine Stelle, wo einfach nur die Gaben aufgezählt werden, aber nicht genau beschrieben wird, wie es funktioniert. Ich denke wahrscheinlich wieder je nach Persönlichkeit. Na, du hattest Unterscheidungen, indem du ein Bild gehabt hast, dem Hörner gewachsen sind. Ein anderer hat vielleicht einfach ein schlechtes Gefühl oder dem stellst du dir Nackenhaare auf. Ein anderer hat mehr so ein intellektuell ein Wort oder einen Gedanken. Wahrscheinlich ist es auch so mit dieser Auslegung der Sprachengabe, dass Gott einfach ja, dir ein Gebet in den Sinn gibt und du merkst, das ist jetzt die Auslegung von dem, was der vorher gebetet hat. Weiß ich nicht, hat irgendwer von euch Erfahrung damit? Könnt ihr was erzählen? Wie ihr das erlebt habt oder ob ihr es erlebt habt?
Ich habe nur mal gehört, wie meine Freundin aus Ägypten gebetet, in Zungen gebetet. Aber das war ein Zufall, weil sie ja gekniet hat und gebetet und ich bin in die Küche gelaufen und habe gehört, das ist sie nicht. Ich bin erschrocken. Und dann habe ich sie gefragt und dann hat sie gesagt, dass sie in Zungen betet. Aber ihr Mann verbietet ihr das. Sollte sie nicht machen. Obwohl er ein Pastor ist, ein Prediger.
Gut, vielleicht möchte er nicht, dass sie es öffentlich ausübt in dem Sinn. Ich meine, das wird ja auch in 1. Korinther 14 beschrieben, dass wenn Ungläubige dazukommen, die keine Ahnung davon haben, die sagen, ihr seid total durchgeknallt. Ne? Also es ist auch nochmal ein Unterschied, ob es eine Versammlung ist, wo so eine gemischte Versammlung, oder ob wir jetzt zu zweit, zu dritt zusammensitzen. Also ich denke, da kann es schon auch mal angemessen sein, wir beten für ein konkretes Anliegen und jemand betet in Sprachen dafür, weil uns vielleicht die Worte fehlen. Da hätte ich jetzt gar nicht so ein Problem damit. Ich meine, wenn da Leute zusammensitzen, die alle wissen, dass es eine Gabe ist und es verstehen, und dann ist das in dem Sinn auch kein großes Problem.
Also ich habe auch diese Gabe, aber ich verstehe es nicht, was ich sage. Aber ich habe nur den Eindruck, dass der Sinn, was der Sinn ist. Und zwar sind es drei verschiedene Sprachen und bei dem einen habe ich total den Sinn, weil das drückt mich auch so im Kreuz, wenn ich dich spreche. Das ist so wie bei einer Geburt. Dreht sich dann jedes Mal um jemanden, der noch nicht bekehrt ist und wo ich weiß, dass er im Sterben liegt. Und dann drängt es mich wirklich auf die Knie, wo ich gerade bin. Und ich bete dann eben. Also es ist nicht so, dass ich das jetzt will, sondern wenn ich die Information kriege oder so, das ist mir schon passiert. Und dann habe ich den Eindruck, mach das jetzt einfach. Und dann mache ich es einfach. Und dann ist es so wie eine Erleichterung. Das geht so, weiß nicht wie lange, Minute oder zwei. Und dann spüre ich so, jetzt ist es gut. Und das andere ist, das ist totaler Lobpreis, weil ich gar nicht mehr weiß, wie ich Gott anbeten und danken soll. Dann spüre ich wirklich so, boah, ist wie der Himmel offen, wenn ich das so. Die Fürbitte. Und das andere ist eben einfach, ja, wo es so fließt, wo ich nicht. Wo ich nicht mehr weiter weiß zu beten. Wo ich es aber stehen lassen kann, wo ich denke, Gott weiß es. Und ja, es ist auch so, genau, das Dritte ist das, wo ich hilflos bin in der Situation und weiß nicht mehr, wie ich beten soll. Und dann ist es wirklich so wie so ein Kanal, wo ich merke, jetzt kommt dann, kann ich so total gehen.
Römerbrief spricht ja davon, vom Stöhnen im Geist. Also ich glaube, das macht man auch einfach unser Herr, dass das ein Gebet sein kann, was er versteht. Ne? Weil er unser Herz versteht. Wie hast du es bekommen, Marianne? Wie war da deine Erfahrung?
Das war, da war ein australisches Ehepaar in der Nähe hier zu Gast. Und die haben über Apostelgeschichte 2 gelehrt. Nach der Lehre, und das ist ja, die haben halt gesagt, das haben sie selbst erlebt und sie praktizieren das. Und ich habe einfach gewusst, bei mir war das so wie bei der Bekehrung. Ich wusste, das will ich jetzt. Und es war halt abends so eine Bibelstunde. Ich habe gedacht, ich kann jetzt hier nicht heimfahren. Ich weiß genau, am nächsten Tag komme ich wieder und sage, ich will das. Also mache ich es doch gleich. Ne? Also so spontan, ich will das, wenn es von Gott kommt. Und dann ging mir es auch so, dass ich gar nicht, mir kam es schon seltsam vor, die haben dann halt für mich gebetet, haben die Hände aufgelegt und haben dann mich ermutigt, jetzt bet. Ich habe nicht gewusst, was denn. Aber ich habe gedacht, gut, es ist gute Sache. Mach halt einfach den Mund auf, komm. Aber es, naja, es ist dann eine Übungssache. Ne? Und wie soll ich denn sagen, durch Erziehung, das ist eigentlich ein Pluspunkt, dass ich so im Gehorsam erzogen worden bin. Als kleines Kind hat mir das wehgetan. Viele, viele disziplinarische Maßnahmen. Aber jetzt, wo ich mit Gottes Wort unterwegs bin oder Jesus folge, ist es für mich ein großes Plus, dass als kleines Kind dieses Schmerzhafte, einfach wenn ich was erkannt habe, dass es richtig ist, dann kann ich es tun, ohne dass es, wisst ihr, so überwinden, so Sachen überwinden und mach es einfach. Und so war das. Ja, bin froh, dass ich es habe.
Wer hat es noch? Ihr habt es gesagt, ja.
Ja, wir haben es auch, sagen wir schon, in den Anfangsjahren, also so, wo wir uns entschieden haben, so, da waren ein paar auf so großen Events mal da und da war das einfach da. Sind wir dann einfach mit reingekommen oder mit eingestimmt einfach so. Und ja, also halt, aber nur in dem Rahmen, also zur persönlichen Erbauung. Und wir beten eigentlich auch nicht so zusammen in Sprache.
Wenn wir zusammen beten, dann beten wir immer.
Das
in der deutschen Sprache.
Weil ich verstehe, macht ja auch Sinn, ne?
Ja, das so, wie es ist. Ja, genau. Und ja, also für mich ist es eigentlich schon, wenn ich so viel unterwegs bin oder mit dem Rad trainiere, dann kann ich da auch in Zungen beten oder in anderen Sprachen beten. Das ist einfach so dann da.
Das ist hilfreich, ne? Das hilft mir auch. Also ich bin ja als Mann, man kann ja nicht an zwei Dingen gleichzeitig tun, das geht nicht. Also ich kann nicht irgendwas tun und gleichzeitig beten, das geht nicht. Aber ich kann irgendwas tun, putzen oder sonst was und gleichzeitig in Sprachen beten, weil da brauche ich meinen Verstand nicht. Das geht, also man kann die, man kann das, oder beim Radfahren oder was immer, ne, was man macht.
Sprichst du das aus oder betest du im Geist, also im Kopf?
Normal, ich spreche schon aus. Also es kommt auch dann sehr auf den Kontext drauf an. Also wenn ich jetzt mit anderen Leuten zusammen bin oder so, dann würde ich es nicht laut machen. Wenn ich alleine hier am Spazieren gehen bin, dann rede ich auch ja, laut. Also ich habe es ganz unspektakulär bekommen. Wir haben da in unserer Gebetsgruppe, wo wir damals waren, so Jugendgebetskreis, auch Thema Geistesgaben gehabt und haben dann, wir waren da ganz unbeleckt eigentlich und hatten gar nicht viel Einsicht oder viel Anleitung dazu und haben dann einfach gesagt, okay, da steht's, lass uns um Gaben beten und haben an dem Abend für Gaben gebetet. Und haben gebetet um diese Sprachengabe auch und es ist nichts passiert. Aber dann, als ich abends im Bett lag, war ich irgendwie so erfüllt und habe noch gebetet und hat, wie Marianne gesagt hat, so dieses, du willst Gott mehr sagen, eigentlich, dein Herz geht über und dann habe ich gemerkt, okay, es geht wirklich über und ja, habe dann begonnen, das irgendwie auszusprechen und war erstmal total komisch und auf der einen Seite habe ich mich total gefreut, weil ich ja darum gebetet habe, es war eine Gebetserhörung und habe auch gemerkt, schon diesen Effekt, wie es mich persönlich aufbaut. Weil ich diese Kommunikation mit ihm, das ist, ja, das mich erfüllt.
Du verstehst nicht, was du betest.
Nein, ich verstehe nicht, was ich bete.
Nee, ich verstehe.
Niemand, der in Sprachen betet, versteht, was er betet. Das ist einer der Zwecke davon.
Gott.
Und ich meine, bei all diesen Dingen, es geschehe alles anständig und in Ordnung, zur Auferbauung, in Liebe, wenn es zum Zusammenkommen kommt. Niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. 1. Korinther 10, Vers 24. Auf der anderen Seite, ich glaube wirklich, es ist eine Gabe, die Gott gerne gibt, weil es die eine Gabe ist, die dir selber auch zur Erbauung dient. Und ich meine, Gott will uns ja erbauen. Ich kann niemandem eine Garantie geben. Ich kann biblisch nicht sagen, jeder bekommt die Gabe. Also ich kann eigentlich biblisch sagen, nicht jeder bekommt sie unbedingt. Aber ich glaube, wenn wir uns danach ausstrecken, haben wir eine sehr, sehr gute Chance, dass Gott uns diese Gabe schenken möchte. Also, haben wir gedacht, lass uns einfach durch Kapitel 14 nochmal durchlesen. Also ohne jetzt hier wahnsinnig ins Detail zu gehen und zu erklären, dass sie da ja auch relativ schwierige Stellen drin. Und es geht um Ordnungen in Zusammenkünften und könnten über Rolle von Frauen und Männern. Das lassen wir alles weg, ja. Wir wollen hier nicht schwierige Bibelstellen klären heute, sondern einfach mal durchlesen, was Gott durch den Paulus über diese Gaben sagt. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zum Menschen, sondern er redet zu Gott. Das ist wichtig. Denn niemand versteht es im Geist, aber redet er Geheimnisse. Wer aber weissagt, redet zu den Menschen, zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Das ist Prophetie. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Also hier haben wir den Kontrast zwischen Prophetie oder Weissagung und Reden in der Sprache. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr weissagt. Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, desto denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung oder in Erkenntnis oder Weissagung oder in Lehre? Also wenn ihr nicht versteht, was ich sage. Doch auch die tönenden, leblosen Dinge, Flöte oder Harfe, wenn sie den Ton in den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man erkennen, was geflötet oder geharft wird? Denn auch wenn die Posaune einen undeutigen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Also diese Signale. Kenne von den besseren Filmen, oder? Wenn das jetzt eine Tröte ist, die einfach nur macht die ganze Zeit, dann versteht keiner, was ist das Signal? Ich verstehe die Sprache nicht sozusagen. Oder wenn jetzt eine Flöte nur einen einzigen Ton gibt, dann weiß ich nicht, ist das jetzt Bach oder Beethoven oder welches Lied spielt der gerade? Es ist einfach Lärm. Und so ist es, wenn jemand in Sprachen redet und wir es nicht verstehen, dann bringt uns das gar nichts. So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie soll man erkennen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Das ist so gut, wie wenn du es gar nicht tun würdest. Es bringt gar nichts. Es gibt zum Beispiel so viele Arten von Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Barbar sein. Und der Redende für mich ein Barbar. Also das waren alle, die nicht Griechisch geredet haben, Sprachen, die man nicht verstanden hat. So auch ihr, der nach geistigen Gaben eifert, so strebt danach, dass er überströmend sei zur Erbauung der Gemeinde. Das ist der Fokus. Darum, wer in einer Sprache redet, bete, dass er es auch auslege. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Was nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Also beides. Offensichtlich das eine in der Versammlung vor allem und das andere in der persönlichen Gebetszeit. Mit Verstand, wenn es verstanden werden soll, zur Auferbauung der anderen, in der persönlichen Gebetszeit zur Auferbauung von mir selbst. Aber Paulus sagt, ich mache beides. Ausreichend beides. Also bete viel in Sprachen, möchte in der Gemeinde viel Verstand reden. Denn wenn du mit dem Geist preist, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er ja nicht weiß, was du sagst. Also wir sehen wieder, es ist Lobpreis, es ist Danksagung, aber wenn ich ein Gebet spreche, was du nicht verstehst, dann bete ich für mich allein und für dich ist es fruchtleer. Du kannst kein Amen dazu sagen, wir können uns nicht eins machen im Gebet. Denn du sagst wohl gut Dank, aber der andere wird nicht erbaut. Ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in einer Sprache. Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit. Seid Unmündige am Verstand, aber seid Erwachsene. Es steht im Gesetz geschrieben, ich will durch Leute mit fremder Sprache und durch Lippen Fremder zu diesem Volk reden, und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Das ist ein Zitat aus Jesaja. Ich habe es aufgeschrieben, Jesaja 28, ein Gerichtswort eigentlich an die Obersten von Samaria und Jerusalem. Die haben ihn ausgespottet für seine Prophetien und gesagt, das ist alles nur bla 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 bla. Kennt das von kleinen Kindern, irgendwer will was sagen und der andere sagt bla 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 bla. Und daraufhin hat er die assyrische Invasion prophezeit und hat ihnen dann gesagt, diese unverständliche Sprache der Assyrer wird für sie ein Zeichen des Gerichts sein. Daher sind Sprachen zu einem Zeichen, nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen. Die Weisungen aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Das ist ein schwieriger Vers, inwieweit sie ein Zeichen für die Ungläubigen sind. Entweder, dass sie es nicht verstehen, aber wenn es keine Auslegung gibt, soll es eigentlich keine Sprache geben. Vielleicht eine Stelle, an die ich denken kann, ist das Pfingstereignis, wo sie in Sprachen geredet haben, die sie nicht gekonnt haben. Und die Ungläubigen, also die gläubigen Juden, aber Ungläubigen, an Jesus Ungläubigen, haben es gehört und haben gesagt, wow, wie kann es sein, dass die in unseren Sprachen reden? Und es war auch eine Funktion von dieser Sprachengabe in dem Kontext, wahrscheinlich nur an dem einen Event, wirklich für die Ungläubigen, dass sie in ihrer eigenen Sprache reden hörten und die Großtaten Gottes verkündigen hörten. Die Weisungen haben nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden und es kommen Unkundige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen. Und das war das Problem in Korinth. Die waren alle sehr begabt und sehr begeistert scheinbar, aber auch sehr fleischlich und wollten sich sehr in den Mittelpunkt stellen. Und wir bringen so dieses Bild, die hatten so einen Wettbewerb, wer geistlicher ist und wer seine Gabe lauter ausübt, und die haben da durcheinander und in Sprachen und laut, und Paulus sagt ihnen, Leute, wenn ihr das abzieht, dann kommt irgendwer rein und sagt, ihr seid doch völlig durchgeknallt, ihr Christen, was bei euch da abgeht. Wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, also jetzt haben wir Weissagung von Gott, Gott spricht zu uns Menschen in verständlicher Art und Weise, und da kommt ein Ungläubiger dazu, dann ist es nicht nur irgendwie Lärm in einer fremden Sprache und die sagen, sondern dann werden sie überführt, steht hier. Und sie werden von allen beurteilt. Vielleicht ist sogar eine Prophetie über sie persönlich. Habe ich auch schon erlebt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar, und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Was ist nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, eine Sprachenrede, hat eine Offenbarung, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Wir sind ganz sicher, wie wir das verstehen sollen. Entweder als Ermutigung, hey, jeder hat was beizutragen, also gebt jedem Gelegenheit, drängt euch nicht einer vor und versucht das ganze Treffen zu dominieren mit eurer Gabe. Oder ihr wisst, dass im Griechischen ja die Zeichensetzung nicht so war wie bei uns. Es könnte auch sein, dass es eine Frage ist, dass er sagt, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, jeder eine Lehre, jeder eine Sprachenrede, jeder eine Offenbarung. Leute, das ist totales Chaos. Alles geschehe anständig, alles geschehe zur Erbauung. Und dann gibt er diese Regeln. Wie können wir diese Gaben in der Art und Weise auch ausüben, dass es wirklich erbauend ist für alle anderen? Weil es geht ja nicht um irgendeine Art von Selbstbefriedigung, sondern den Leib zu erbauen. Also wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zweit oder höchstens zu dritt, nacheinander und einer lege aus. Also, okay, lassen Sie es ein bisschen einschränken. Nur drei und dann soll aber eine Auslegung sein, dass alle was davon haben. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde und rede für sich und Gott. Dann lass uns nicht die kostbare Zeit stehlen in unserem Zusammensein und die Zeit verschwenden für was, womit du dich vielleicht präsentieren kannst vor allen, aber wo die anderen nicht erbaut werden. Dann lassen wir das und lass uns lieber es für fruchtbare Dinge nutzen. Propheten, aber lass zwei oder drei reden und die anderen lass urteilen. Also maximal zwei oder drei Worte hintereinander und dann soll beurteilt werden. Also lass die anderen, die da sind, es beurteilen. Und es ist wichtig, dass es passiert. Das passiert ja oft nicht. Da werden einfach Worte gesagt und es wird nicht wirklich, der kriegt weder eine Bestätigung noch vielleicht das Feedback, ich glaube nicht, dass das vom Herrn war. Also lass es beurteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Also wieder nicht einer, so in Amerika gibt es im Parlament dieses Filibuster, wisst ihr, was das ist? Wo die dann versuchen, eine Gesetzbeschließung zu verhindern. Und die halten dann eine Marathonrede, also weiß nicht, was der Rekord ist, ich glaube über 20 Stunden Dauerrede, bis dann die Session zu Ende ist und das Gesetz konnte nicht beschlossen werden. Also das soll nicht passieren in der Gemeinde, dass einer, der eine prophetische Gabe hat, hier die ganze Versammlung für sich beansprucht und redet und redet und redet und redet. Nee, wenn einem anderen was zuteil wird, dann schweig du erstmal und lass den anderen auch dran. Auch der andere soll seine Gabe ausüben. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Also du kannst dich entscheiden, deinen Mund zu halten, da kann Ordnung drin sein, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Keiner kann sagen, ja, der Heilige Geist zwingt mich jetzt dazu, zu einer Dauerrede und die anderen nicht ranzulassen. Nee, in Ordnung, aufeinander hören, Wertschätzung, den anderen achten. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Den nächsten Absatz lassen wir mal aus, da geht es um Frauen und es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sie sollen daheim ihre Männer fragen, geht es um eine spezifische Situation, ich denke, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Lesen wir im Vers 37 weiter, wenn jemand meint, ein Prophet oder sonst ein Geistbegabter zu sein, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Wenn aber jemand das nicht erkennt, so wird er auch von Gott nicht erkannt. Also, hey, das ist auch Gottes Wort, was ich hier weitergebe. Auch diese Spielregeln, sage ich mal, sind von Gott. Gott möchte eine Ordnung haben in den Zusammenkünften. Daher, Brüder, eifert danach zu weissagen und hindert das Reden in Sprachen nicht. Also wir sollen uns ausstrecken, wir sollen eifrig sein, wir sollen es nicht verhindern, nicht irgendwie den Geist auslöschen oder es aufhalten. Aber, Vers 40, alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Amen. Soweit zum Ende hier von dieser Liste der spektakuläreren Geistesgaben, die wir haben in der Bibel. Möchte noch irgendwer da was dazufügen oder hat noch wer eine Frage zu dem, was wir gelesen haben? Vielleicht außer der Frauenfrage, die würde ich gerne außen vor lassen heute Abend, weil das ist nicht unser Thema. Sonst sitzen wir noch zwei Stunden da. Ja?
Es heißt doch, dass wer den Heiligen Geist betrübt oder lästert, der hat eine Todessünde. Also der kann nicht gerettet werden. Gilt das noch für heute, auch für heute? Oder war das damals bei der ersten Gemeinde so streng?
Ich denke, es gilt schon für heute. Wir müssen nur fragen, was ist die Lästerung des Geistes? Das war ja nicht im Kontext von Ananias und Sapphira. das Problem dort war, dass sie Gott belogen haben, schlicht und einfach. Er sagt ja nicht, Menschen habt ihr belogen, sondern den Heiligen Geist habt ihr belogen oder Gott habt ihr belogen. Das waren Heuchler, haben gesagt, wir haben alles verkauft und bringen alles der Gemeinde. Und ich meine, war schon krass, ne? Ich denke, weiß nicht, wie groß die unsere Gemeinde heute wäre, wenn Gott den Maßstab. Also war eine echte Reinheit. Da kam Furcht über die Gemeinde. Aber es steht ja nicht, dass Ananias und Sapphira verloren waren, zum Beispiel, dass sie jetzt diese Sünde gegen den Geist nicht vergeben werden kann, begangen haben. Gott hat sie gezüchtigt, wie es im 1. Korinther 11 steht, gezüchtigt, manche von euch hat er gezüchtigt bis zum Tod. Oder dass sie krank wurden oder bis zum Tod. Vielleicht hat er sie früher heimgerufen, als notwendig gewesen wäre. Die Lästerung des Geistes ist ja in einem anderen Kontext. Hat wer eine Konkordanz da? Wisst ihr, wo es genau steht? Markus-Evangelium? Der Kontext da ist ja, dass die Pharisäer, glaube ich, das Wirken des Heiligen Geistes dem Teufel zugeschrieben haben. Ne? Das Wirken Jesu. Und ich meine, solange du das tust, dann kannst du nicht gerettet werden. Also das Problem ist eigentlich, Unglaube, Ablehnen von Jesus ist diese Sünde gegen den Heiligen Geist. Jesu Wirken, Gottes Wirken, dem Teufel zuzuschreiben. Ja, wenn du das machst, dann...
Markus 3.
Was ist Markus 3?
29.
Dann in Vers 22, die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er hat den Beelzebub und durch den Obersten der Dämonen treibt er Dämonen aus. Also das Wirken Jesu, das Wirken des Heiligen Geistes wurde dem Teufel zugeschrieben.
Aber es ist ja noch andere Stellen.
Und in dem Kontext sagt er, alle Sünden werden den Söhnen der Menschen vergeben werden und die Lästerung, mit denen sie lästern werden, aber wer gegen den Geist Gottes lästern wird, hat keine Vergebung. Und ich glaube, was gemeint ist, ich glaube auch nicht, dass es jetzt eine unabänderliche Haltung ist, aber solange du die Haltung hast, das Wirken Gottes, das Wirken Jesu, des Heiligen Geistes, ist ein Wirken des Teufels und ich verschließe mich dem, dann wirst du nicht gerettet sein. Solange du Jesus ablehnst, wirst du nicht gerettet werden. 1. Johannes, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, uns zu vergeben. Alle Ungerechtigkeit, also in dem Sinn, jede Sünde kann vergeben werden, wenn wir zu Jesus kommen. Wenn wir Jesus ablehnen und sagen, nee, das ist nicht Jesus, das ist das Werk des Teufels, dann hast du auch keine Vergebung ohne Jesus. Ich glaube, das ist mit dieser Lästerung des Geistes oder Sünde gegen den Heiligen Geist.
Genau, die Bibelstelle ist Matthäus 12, Vers 31 und 32. Die Sünde gegen den Heiligen Geist steht da. Darum sage ich euch, alle Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben, aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben. Und wer etwas redet gegen den Menschensohn, dem wird vergeben. Aber wer etwas redet gegen den Heiligen Geist, dem wird es nicht vergeben, weder in dieser noch in jener Welt.
Also dasselbe Kontext, eine Parallelstelle eigentlich. Sie haben wieder gesagt, du treibst die Dämonen durch Dämonen aus. Also nicht der Heilige Geist, du bist nicht von Gott, sondern du bist von der anderen Seite, Jesus. Und solange du die Haltung hast, wirst du nicht gerettet werden. So interpretiere ich.
Zukünftigen Welt und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße, dass sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Schrott machen.
Eine ganz schwierige Stelle auch. Da streiten sich die Calvinisten und die Arminianisten, ob der wirklich gerettet war oder nicht, der da abfällt.
Also ich denke, wenn er dann kann er wahrscheinlich auch, dass er dann eben den Sohn Gottes lästert, wenn er, das kann ich mir auch nicht vorstellen, wenn einer sich zu Gott entschieden hat oder bekehrt hat und dann doch abgefallen ist und dann eben den Heiligen Geist lästert und den Sohn lästert. Also wer das auch immer machen würde, ich...
Also der Kontext davon ist ja auch wieder, dass die Gemeinde verfolgt wurde und dass es praktisch für die, die zum Judentum zurückkehren würden, die werden nicht verfolgt, aber die sagen, mit dem Judentum ist vorbei, Jesus ist das wahre Opfer, die wurden verfolgt, die Christen. Und also es ist eine ganz schwierige Stelle, gibt es auch ganz viele verschiedene Ansichten, aber letztendlich geht es in dem Fall wirklich, dieser Abfall wäre zu sagen, ich möchte nicht mehr auf Jesus vertrauen für meine Errettung, sondern ich gehe zurück zu den Tieropfern und vertraue wieder drauf, wenn ich mein Tier opfer, dann wird Gott mich annehmen. Also das ist ein sehr spezifischer Kontext auch. Deswegen sagt er, du kreuzigst Jesus wieder, weil du eigentlich das Kreuz ablehnst, das was Jesus für dich getan hat. Und gut, dann kann er wieder nicht vergeben werden, weil das ist die einzige Basis für unsere Vergebung. Und dann ein Calvinist wird dir sagen, der war nie wirklich bekehrt, deswegen ist er auch abgefallen. Und ein Arminianist wird dir sagen, ja, der war bekehrt, aber er ist wieder abgefallen. Das Endergebnis ist letztendlich dasselbe.
Aber es bedeutet auch für mich, dass es wirklich, dass man es ernst nehmen soll, also die Nachfolge. Ich kann nicht leichtfertig dann irgendwann mal... Oder bei der Christenverfolgung, das ist wieder was anderes. Aber ich meine, ich entscheide mich für Jesus und auch diese Entscheidung gegen, dann wieder, also Abfall, ist ja niemand, der mich zwingt, also das zu leugnen, was ich glaube. Es ist immer meine Entscheidung, dann zu aussprechen. Ne? Ich meine, mit dem Mund kann ich viel sagen, aber wie es im Herz aussieht. Mhm. Und niemand, also wenn ich bei Jesus bleibe, ich denke, wir müssen das schon ernst nehmen.
Und das ist ja der Zweck der Stelle eigentlich. Die Ermutigung, lass uns dranbleiben an Jesus, ja. Lass uns festhalten, egal was.
Genau. Und ja, kann man auch dann weiterdenken, wie ist es dann bei den verfolgten Christen, die eigentlich ja auch entschieden sind. Ja. Aber wenn es ums Leben geht, dann Jesus verleugnen.
Ja.
Oder sagen, ja, damit sie halt nicht getötet werden, was ist mit was ist mit den Leuten?
Gott wird gerecht sein.
Gott weiß es.
Genau.
Ich glaube, Gott sieht das Herz vor allem anderen.
Ja,
genau.
Ja, aber habe ich das richtig verstanden? Gott leugnen und lästern ausgesprochen oder in Sünde leben, das ist für mich das Gleiche. Ich meine, vom Glauben abfallen, da muss man doch nicht jetzt lästern. Wenn man in Sünde lebt, vom Glauben abfällt, dann ist es doch das
Gleiche. Ja, aber dieses vom Glauben abfallen, meint ja nicht ein Christ, der in Sünde fällt. Ja. Da geht es ja nicht um Sünde, da geht es um jemanden, der sagt, ich möchte nicht mehr auf Jesus vertrauen für meine Errettung, sondern auf irgendwas anderes. Damals in dem Fall auf die Tieropfer im Alten Testament. Ich gehe zurück zu den Opfern. Also es geht nicht um einen, der in Sünde lebt.
Also der Mensch, wenn er in Sünde lebt und Sünde tut, ist er deswegen nicht abgefallen.
Ja, nicht unbedingt. Ich würde, wenn jemand beständig in Sünde lebt und sich nicht überführt fühlt, dann würde ich sehr stark anzweifeln, ob der wirklich jemals bekehrt war, ob der wirklich gerettet ist. Ich meine, wenn der Heilige... Wenn du dich wohlfühlen kannst in Sünde, dann... Letztendlich, Jesus sagt, das ist der Punkt, wo er sagt, wir können nicht richten. Ich kann letztendlich nicht das Herz von irgendjemandem richten und sagen, du bist gerettet oder du bist nicht gerettet. Aber ich würde so jemandem sagen, hey Bruder oder Schwester, prüf dein Herz. Und letztendlich fängt es ja dann auch da mit Gemeindezucht an. Und es kommt zu dem Punkt, wo du im persönlichen Gespräch das konfrontierst, mit mehreren, letztendlich die ganze Gemeinde. Und letztendlich wird dann gesagt, wenn er sich beständig weigert, Buße zu tun, dann gelte er euch wie ein Ungläubiger. Ob der wirklich verloren ist oder gerettet, das können wir Gott überlassen. Aber einer, der nicht leben will wie ein Christ, und zwar beständig nicht, dann müssen wir sagen, dann nenne ich auch keinen Christen, dann behandeln wir dich im Zweifelsfall wie jemand, der nicht gläubig ist, weil du verhältst dich auch so. Aber ich glaube, jetzt sind wir schon sehr weit, gell? Marianne will nach Hause. Ich bete noch schnell zum Abschluss. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort und ja, für alles, was wir verstehen, was wir auch noch nicht verstehen, danken wir dir auch dafür. Und Vater, ich möchte einfach beten, dass du jeden Einzelnen segnest, und ich möchte ganz besonders beten für diese Gaben, die wir heute besprochen haben. Herr, schenk uns diese Gaben. Schenk uns Unterscheidung hier in unserem Gemeindeleib. Schenk Gabe der Unterscheidung. Bitte auch für diese Gabe der Zungenrede, für die, die sie noch nicht haben, dass du sie beschenkst damit und segnest. Und für alle anderen auch, Herr. Hilf uns, offen zu sein, hilf uns zu wachsen in diesen Dingen. Danke, dass du uns anleitest, wie wir es gut und heil ausüben können. Halt uns da mit dir, Herr. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.